Und auch noch Peak-Corona-Zeit, also es war super sad. Ich war endlich in einem Raum, wo draußen auf der Tür 100 stand. So, ich hatte alles erreicht, aber es war niemand da.
Oh, okay.
Also ich saß eben alleine in diesem Büro.
Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.
Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Johanna Bowman. Sie ist Senior Producer bei Kugel und Niere. Das heißt, sie kümmert sich um verschiedene Podcasts. Davor hat sie schon für den WDR, Deutschlandfunk Nova und Fayo gearbeitet. Dass Johanna jetzt im Podcast-Bereich tätig ist, ist aber nicht selbstverständlich. Sie hat nämlich eigentlich ganz was anderes studiert. Das heißt, wir sprechen in dieser Folge darüber, warum sie irgendwann unbedingt Podcasts machen wollte und wie sie das gelernt hat. Johanna hatte davor auch schon ungewöhnliche Jobs wie Localization-Tester oder Untertitlerin. Sie erklärt also auch, welche Aufgaben sie in diesen Jobs hatte. Außerdem erzählt Johanna, wie es für sie war, für einen Job nach München zu ziehen und dann nach 3 Monaten diesen Job zu verlieren.
Freundebuch. Ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.
Hallo Johanna, schön, dass du da bist.
Hi Lena, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen gleich zu Beginn. Deswegen so ein bisschen ein kleiner Freundebucheintrag. Dein Name?
Johanna Bowman. Wobei ich sagen muss, damals, als ich noch bei euch war, hieß ich Johanna Bethke. Also mir geht's wie Maxneo sozusagen. Wir haben uns irgendwann mal umbenannt in der Zwischenzeit.
Ja, vielleicht könnten dich jetzt ein paar Leute erkennen und sagen,
ja, die ist das, genau.
Dein Alter?
39.
Dein Beruf?
Ich heiße Senior Producer.
Dein Arbeitsplatz?
Kugel und Niere, das ist eine Podcast-Produktionsfirma in München.
Dein Vorbild?
Also wenn du jetzt so im Podcast, in der Podcast-Branche fragst, würde ich sagen Starly Kine, die den Podcast Mystery Show gemacht hat vor ein paar Jahren, ich glaube so 2015, 16. Die ist eben Podcasterin, Autorin und ist so eine Person, wenn ich die höre, sei es jetzt in einem Interview oder in einem Stück von ihr, dann denke ich sehr oft, boah, ich wäre gern auch so, ich würde das auch gern so können. Also die hat so eine ganz individuelle Stimme und Humor und große Empfehlung, sich mal was von ihr anzuhören.
Und dein Traumberuf als Kind?
Ich glaube, wirklich der allererste Berufswunsch war Balljunge beim Tennis.
Oh.
weil meine Schwester hatte eine sehr kurze Tennisphase irgendwann mal und da war ich dabei und dachte, Balljunge ist eigentlich ein echt cooler Job. Aber wie gesagt, die Tenniskarriere meiner Schwester hat nicht lange angehalten und dieser Berufswunsch auch nicht. Und dann war es, glaube ich, echt so Schriftstellerin erstmal. So, ich fand Enid Blyton total toll als Kind und dann irgendwann, klar, ich habe auch mit meinem Kassettenrekorder Radio gespielt und dann war es irgendwann schon ziemlich konkret, so mit 15 oder so habe ich gesagt, ich will zum Radio.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit mit dem Schriftsteller-Ding. Das wollte ich als Kind auch werden.
War es auch Enid Blyton bei dir?
Ja, die habe ich schon auch gern gelesen, ja. Das war schon, ja, was war denn noch so? Ja, doch, es war schon hauptsächlich sie, aber noch andere. Fallen mir jetzt gerade nicht ein. Cornelia Funke, glaube ich, war noch cool mit den wilden Hühnern
cool.
Und so.
Cool, ja, also das war dann quasi ein bisschen nach meiner Zeit, aber die finde ich auch heute noch total super. Cornelia Funke, sehr
ja.
Cool.
Ja, ich definitiv auch. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dann schon konkret auch zum Radio wolltest. War das durch das Praktikum hier bei Maxneo oder kam das vorher schon auf?
Das war wahrscheinlich ein Ticken vorher. Also das war bei uns zu Hause, lief immer Antenne Bayern. Also wirklich, das lief auch immer so. Das war so, die gehörten quasi mit zur Familie, die ganzen ModeratorInnen da. Und da kam das so ein bisschen. Und ich glaube, ich hätte dir gar nicht sagen können, was genau ich so super finde da dran. Aber es klang natürlich nach Fun. Und genau, und dann war ich so 15 und habe mein allererstes Radiopraktikum bei Radio 8 in Ansbach gemacht. Das waren, glaube ich, dieselben Sommerferien, war ich erst da eine Woche und dann eine Woche hier bei AFK Max damals noch. Und das war dann echt so, wo ich gesagt habe, ja, also cool. Und kam ja dann später nach der Schule nochmal für 3 Monate dann zum AFK.
Du hast jetzt Radio 8 gesagt. Kommst du dann auch aus der Ecke, Ansbach? Also du musstest jetzt nicht extra ewig weit pendeln, oder?
Also ich komme aus der Ecke Gunzenhausen, wenn dir das was sagt. Genau, mhm. Und bin dann schon teilweise gependelt. Also das waren ja dann so 40 Minuten mit dem Zug. Und dann, ich krieg's zeitlich nicht mehr so hin, aber auf jeden Fall, als ich dann die Morningshow auch gemacht habe zum Ende meines Praktikums hier, da waren meine Eltern so nett und haben mir hier ein Zimmer in Nürnberg finanziert für die Zeit, weil das wäre, glaube ich, schon krass gewesen.
Ich kann es mir vorstellen. Haben die beiden Praktika so deinen Wunsch, beim Radio zu arbeiten, verfestigt?
Also in dem Moment total. Ich habe es auch heute noch als richtig, richtig tolle Zeit in Erinnerung und das ist echt lang her. Also es war 2005, glaube ich. Wir haben gerade nochmal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ich den Zeitstrahl so richtig kriege. Auf jeden Fall, also ich habe Abi gemacht und hatte eben dieses Jahr zwischen Abi und Studium. Ich habe es total geliebt. Also hätte ich dann auch nicht schon das Studium quasi geplant gehabt. Ich glaube, ich wäre einfach hier geblieben. Und genau, also das war, da dachte ich schon so, wow, Traumberuf. War dann später beim Uniradio in Köln, wo ich dann studiert habe und so. Und dann, ja, habe ich schon auch gemerkt, dass das hier beim AFK auch eine krasse Spielwiese war einfach. Ne? Man darf sich unfassbar austoben. Ich war damals super musiknerdig und habe dann halt auch immer die Musik gespielt, die ich wollte. Oder ja, also das ist schon ein bisschen special. Aber es hat echt dazu beigetragen, dass ich mich so verliebt habe, auch in das Medium Audio einfach so.
Hast du damals auch am liebsten moderiert oder war das irgendeine andere Aufgabe, die dir gut gefallen hat?
Ich habe schon gern moderiert, ich glaube aber auch, weil ich im Kopf hatte, dass das so das Nonplusultra ist irgendwie. Ehrlicherweise, glaube ich, war es nicht das, was ich am besten konnte. Also ich bin nach wie vor keine Mikropersönlichkeit irgendwie. Ne? Ich bin heute auch eher hinter den Kulissen tätig und habe damals auch schon gern so Sachen produziert oder so. Ne? Also oder Interviews gemacht. Also es war aber eigentlich schon so die Mischung. Wenn man anfängt, hat man ja auch erstmal einfach nur Veranstaltungstipps gemacht oder die Nachrichten, fand ich auch cool. Also irgendwie, ich habe mich einfach total wohlgefühlt und alles, was ich machen durfte, habe ich mit sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube aber, das ist echt so ein bisschen der Punkt, dass ich gar nicht so genau wusste, ich will XY werden oder so. Also ich bin ja dann zum Uniradio nach Köln und dann wurde das schon so ein bisschen ernster in Anführungsstrichen, dass Leute sich dann irgendwie bei dem Radio Köln, ist es zum Beispiel in Köln, dann beworben haben oder zum WDR sind. Und da war ich dann so echt so ein bisschen lost, weil ich da gar nicht mehr wusste, was will ich eigentlich, ne? Also genau.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du dann in Köln studiert hast. Warum Köln und was hast du dann studiert?
Also das war so ein Ding, ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen will nach dem Abi. Also ja, schon so das Radio spielte mit, aber wie gesagt irgendwie auch nicht konkret genug. Und ich komme so ganz grob aus dieser Ecke hier und wollte, sorry, erstmal einfach weg. Also es war so ein bisschen raus aus Bayern und eine möglichst große Stadt. Ich fand Sprachen super, also das ist so das andere, was mir immer wahnsinnig gefallen hat, ist die englische Sprache und ich war und bin auch immer noch so total anglophil, also alles, was so mit Großbritannien und damals ganz besonders England zu tun hat, fand ich ganz, ganz toll. Also habe ich Englisch studiert, also es war dann genauer gesagt mehrsprachige Kommunikation hieß der Studiengang. Ich bin jetzt quasi ausgebildete Übersetzerin. Also ich habe dann auch noch später einen Master gemacht. Also ich habe Übersetzungswissenschaften studiert. Erstmal so ein bisschen aus Ratlosigkeit. Köln fand ich einfach gut. Und dann hat mir aber das Studium tatsächlich unerwarteterweise ziemlich viel Spaß gemacht. Also sich so reinzunörden. Also wenn man übersetzt, dann kann das ja alles Mögliche sein und du kannst dich so reinnörden in ein Thema, völlig absurd und recherchieren, wie irgendwelche Schrauben an irgendwelchen Teilen denn auf Deutsch jetzt wirklich heißen. Und sowas macht mir auch total Spaß. Also ich bin schon so ein bisschen jemand, der gerne recherchiert und sich reinnördet in Themen und das ist ja auch ein bisschen geblieben heute in meiner Arbeit.
Hat sich der Berufswunsch dann dadurch auch geändert durch Studium?
Irgendwie ist es so passiert. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Studium dann eben und wie gesagt, das war immer noch so die zweite große Idee, dass ich eigentlich lange dachte, ich möchte auswandern nach England. Deswegen habe ich diesen Berufswunsch Radio dann erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich gedacht habe,
eigentlich habe ich total Bock, nicht in Deutschland zu leben. Und dann ist das mit Radio ja ein bisschen schwierig. Genau, und habe dann erstmal das gemacht, war dann einige Jahre selbstständig als Übersetzerin und fand das auch ganz cool und habe die ganze Zeit, glaube ich, hat das immer noch so ein bisschen mitgespielt, dass ich also mich auch mal beworben habe auf Jobs in England. Aber es hat halt dann ehrlicherweise nicht so geklappt. Ich hatte dann eben auch einfach einen Freund in Köln, der einen Job in Köln hatte. Und das war dann erstmal so gesettelt. Und dann hat's mich irgendwann aber wieder gejuckt. Einfach so, dass ich gedacht habe, irgendwas möchte ich machen, wo ich in Mikrofon reinsprechen kann. Und habe ehrlicherweise dann erstmal ehrenamtlich Radio gemacht. Also ich war bei einem Krankenhaussender in Köln. Das habe ich dann so für mich entdeckt. Also ich hatte ja einen Job, ne? Ich war freiberufliche Übersetzerin und habe das dann in meiner Freizeit so gemacht. Und das war eigentlich ein bisschen wie AFK Max, nur eben mit älteren Menschen für alte Menschen. Also du kannst dir das halt vorstellen, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Krankenhaussender in Deutschland. In Köln ist es einer der wenigen und, glaube ich, auch einer der größten. Die haben einfach so das Dachgeschoss in einem Krankenhaus ausgebaut und haben da ein ziemlich ordentliches Studio drin. Also zwar so ein bisschen retro, aber viel auf Schallplatte. Aber da ist ein Studio und die senden ein paar Mal die Woche live, halt nur für dieses Krankenhaus. Also man hat eine sehr überschaubare Zuhörerschaft, aber es ist sehr, sehr süß. Also die hatten zum Beispiel auch eine Abteilung, wo Menschen mit Demenz waren und die haben sich dann immer Lieder gewünscht, weil ja sie das ne, mit irgendwie damals verbunden haben und sind da regelrecht aufgeblüht. Also es war eine sehr süße Zeit. Ich durfte machen, was ich will. Man macht da so seine eigenen Sendungen und dann kam eigentlich, also wir sind jetzt so bei 2015, dann kam nochmal so die große Wendung, weil ich Podcasts entdeckt habe. Also das war, ich kann dir gar nicht genau sagen, es gibt nicht so diesen einen Moment. Aber das war auf jeden Fall so die Zeit, wo das in den USA gerade groß wurde. Und da bin ich so, ich weiß nicht, sagt dir Gimlet was? Das ist so eine US-Podcast-Produktionsfirma, die damals so gerade gestartet sind und wo eben dieser Podcast-Mystery-Show von Starly Kind, von dem ich gerade geredet habe, erschienen ist. Und da war ich so ultra hooked. Ich glaube, das war es dann auch, was nochmal so, das, was mich früher so am Radio machen fasziniert hat, das hat das nochmal so angesprochen. Also dieses sehr persönliche und dass man irgendwie, man baut so eine Verbindung auf als Hörerin, so, ne? Da ist jemand, die kenne ich, die erzählt mir eine coole Geschichte. Und da war ich dann hooked und da war für mich klar, ich muss jetzt lernen, wie das geht. Also so, ne? Und dann, wie gesagt, ich hatte einen Job. Zu dem Zeitpunkt war ich dann angestellt beim WDR in der Untertitelung und hatte dann immer so Schichtdienst. Also habe abends untertitelt und habe tagsüber meinen Podcast-Kram gemacht. Also habe mir das selber beigebracht, bin zu Workshops, habe angefangen, als Freie irgendwie Beiträge oder Podcasts zu machen und genau.
Da komme ich gern später nochmal drauf zurück.
Da habe ich viel geredet, ne?
Ja, viel zusammengefasst vor allem. Du hast vorhin auch gesagt, du hattest diesen Traum vom Auswandern. Und dein Master war ja dann sogar, glaube ich, auch in Schottland, in Edinburgh, ne?
Ja, genau. Also das ist einfach, es war immer noch so ein Wunsch, nochmal ins Ausland zu gehen oder ins Englischsprachige oder Großbritannien eigentlich, um ganz genau zu sein. Und in England selber sind die Universitäten einfach tierisch teuer. Das kann sich kein Mensch leisten. In Schottland geht das. Vor allen Dingen, also ich habe das innerhalb eines Jahres gemacht und habe da meinen Master gemacht in Translation and Computer Assisted Translation Tools, was einfach total Spaß gemacht hat. Super nerdig, habe ganz, ganz tolle Leute da kennengelernt, hatte überhaupt nichts mit Radio und Medien zu tun. Genau, und war da und wäre da eigentlich auch gerne geblieben, aber hatte auch da schon den nächsten Programmpunkt in meinem Lebenslauf eingetütet, nämlich ich bin danach für ein Praktikum ein halbes Jahr nach Peking. Und das war einfach schon, das stand schon fest und dann, ja, bin ich aus Edinburgh abgereist. Aber ansonsten, glaube ich, hätte ich da auch gut hängen bleiben können. Das war sehr, sehr toll.
Hat sich dadurch durch den Master, aber auch jetzt, dass du dann für das Praktikum in Peking warst, so ein bisschen auch der Traum für dich erfüllt, auch mal im Ausland zu leben?
Ja, voll. Also das ist auch ehrlich gesagt
vielleicht immer noch nicht zu 100% weg. Also es muss immer englischsprachiges Ausland sein. Mittlerweile werden die USA vielleicht auch eine Option. Ja, irgendwie schon. Also ich bin jetzt nächste Woche zum Beispiel für eine Konferenz in London und weiß, dass ich es einfach total lieben werde, so da zu sein. Es ist jetzt einfach gerade nicht mehr so eine realistische Option, aber die Liebe ist auf jeden Fall da. Andererseits, also gerade so nach einem halben Jahr China, war ich auch so ein bisschen irgendwie froh, nicht mehr aus dem Koffer zu leben und irgendwo wieder anzukommen. Und dann bin ich halt erstmal wieder nach Köln dann zu dem Zeitpunkt.
Was war so dein Job dann auch in Peking?
Ich war Localization-Testerin, nennt man das. Also ich war da angestellt, weil ich deutsche Muttersprachlerin bin und habe Software getestet. Also Software, die eben auf Deutsch übersetzt worden ist. Und ich musste dann irgendwie alle Funktionen mal durchspielen und gucken, ob irgendwo Bugs sind und das dokumentieren. Genau. Und das habe ich gemacht, teilweise mit anderen Muttersprachlern aus anderen Ländern, aber auch mit vor allen Dingen zwei Chinesinnen, die irre gut Deutsch konnten. Total verrückt. Und ja, dann saßen wir da in einem riesigen Büro und haben uns den ganzen Tag durch irgend so ein Softwareprogramm geklickt, von dem ich dir heute noch nicht mal mehr genau sagen kann, was es ist eigentlich.
Warst du dann froh, dass du den Job dann auch wieder los warst?
Die haben mich gefragt, ob ich nicht noch länger bleiben will, so auf ein Jahr zu verlängern oder so. Und ich habe es mir kurz überlegt, aber ich fand's anstrengend, ehrlich gesagt. Peking als Stadt fand ich anstrengend und habe mich dann schon so ein bisschen gefreut auf Deutschland wieder oder auf Europa zumindest, muss ich ehrlicherweise sagen.
Du hast gesagt, du bist dann nach Köln zurückgegangen. Hattest du da dann auch schon wieder einen Job im Petto?
Nee, aber da hatte ich einen Freund im Petto. Also wir hatten so eine Zeit, er war eine Zeit lang dann berufsbedingt in Spanien und ich eben in Edinburgh und dann in Peking. Und dann war es so, dass er durch den Job wieder in Köln gelandet war und wir dann gesagt haben, lass erstmal wieder da treffen und wir sortieren uns. Und das war dann auch die Zeit, wo ich mich wirklich ernsthaft auch auf Jobs in London beworben habe, die ich dann nicht bekommen habe. Und so bin ich ein bisschen hängen geblieben dann in Köln erstmal.
Was hast du dann in Köln gemacht, als dann die Absagen aus London kamen?
Da habe ich mich vielleicht schon erstmal so ein bisschen geärgert, aber es war wirklich also die Zeit, wo ich gerade alle Praktika und das Studium fertig hatte. Also es ging so um den Einstieg in den Beruf und habe dann erstmal in Köln bei einer Firma angefangen, bei einer Videospielefirma als Übersetzerin. Also die hatten damals eine Übersetzungsabteilung und da habe ich gearbeitet. Das war erstmal ein befristeter Vertrag, aber das war dann nett und das hat, ehrlich gesagt, das war mehr als nett, das hat super viel Spaß gemacht. Und dann war das aber eben zeitlich befristet und dann habe ich mich selbstständig gemacht und war dann echt, also weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre einfach selbstständige Übersetzerin für die verschiedensten Kunden.
Hattest du am Anfang da so ein bisschen Bedenken, weil dir vielleicht das Sicherheitsnetz von der Anstellung fehlt?
Nee, witzigerweise nicht. Ich glaube, ich hätte das heute mehr als damals, dass man sich Gedanken macht. Es ist so ein bisschen, viele aus meinem Studium, diese ganzen Übersetzer-Leute, haben sich selbstständig gemacht, weil das einfach oft so der Way to go ist. Eine Festanstellung in der Übersetzungsbranche zu finden, ist ultra schwierig. Und deswegen haben das viele gemacht oder einige waren sogar schon selbstständig während des Studiums, so nebenbei. Deswegen hatte ich da überhaupt keine Angst. Und ehrlicherweise, es ist ja auch was, das machst du von zu Hause. Also ne, du musst kein Büro mieten oder keinen Laden oder du hast überschaubare Ausgaben erstmal. Und ich hatte dann schon auch so eine Ahnung, wo man vielleicht an Jobs kommt und so. Also das, nee, habe ich echt einfach mal gemacht.
Hattest du einen bestimmten Bereich? Weil es gibt ja Bücher, Zeitschriften, Werbung, keine Ahnung, super viele Bereiche.
Voll, also vor allen Dingen gibt es auch so Fachbereiche. So hat sich das Studium auch gegliedert, ne? Dass du auch Rechtsvorlesungen hast, Technikvorlesungen hast, Wirtschaftsvorlesungen. Also dass man sich so thematisch ein bisschen aufstellt. Ich hatte Glück dadurch, dass ich eben, wenn auch kurz, bei dieser Videospielefirma gearbeitet habe, dass ich da dann auch so ein bisschen Connections hatte, dass ich für die dann auch frei gearbeitet habe. Also ich habe dann Videospiele übersetzt und bin so ein bisschen in dem kreativeren Bereich gelandet. Also habe auch so Marketing-Sachen dann gemacht, was dann auch eher so ein bisschen in die Richtung Texten oder Copywriting geht. Genau.
Du hast, glaube ich, relativ am Anfang auch gesagt, dass du dann beim WDR warst, als Untertitlerin, glaube ich.
Ja, genau. Also das war dann, ich glaube, irgendwann wollte ich doch so wieder die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses auch, dass man einfach, also sonst betreibst du auch einfach sehr viel Akquise als Freiberufler und da weißt du einfach, du gehst hin und du kriegst am Ende des Monats Summe X. Also das hat sich dann doch wieder ganz gut angefühlt nach einer Zeit. Und ja, Untertitlerin, das ist ein witziger Job. Also beim WDR gibt es eine Abteilung für barrierefreie Medien, wo Programm entweder in Gebärdensprache verdolmetscht wird. Das kennt man vielleicht manchmal, wenn man das so sieht. Oder es gibt Audiobeschreibungen für blinde Menschen, die man, glaube ich, über den Videotext auch zuschaltet. Und es gibt Untertitel. Und das macht so den größten Teil aus für Menschen mit Hörbehinderungen. Und das ist ein Team von, ich glaube, damals so in Summe 16 Leute oder so. Und dann funktioniert das so, du kommst dahin. Wie gesagt, das ist im Schichtdienst und es gibt zwei Optionen. Also entweder man untertitelt Programm, das schon fertig ist, also fertige Sendungen und das kann irgendwie alles Mögliche sein. Eine Kochsendung oder ein Tatort oder keine Ahnung. Und dann transkribiert man das eigentlich. Du hast Kopfhörer auf, sitzt am Rechner und transkribierst. Und das ist... Ich fand es total schön, ehrlich gesagt. Es hat total Spaß gemacht, eben auch, weil man sich mit ganz verschiedenen Dingen dann so beschäftigt. Oder es gibt eben die Live-Untertitelung. Also zum Beispiel, wenn Hart aber fair oder so läuft, das ist ja live. Das heißt, man kann das nicht im Voraus untertiteln, sondern man sitzt dann quasi, während das läuft, hat Kopfhörer auf und eine Spracherkennungssoftware auf dem Rechner offen. Und ein Headset, also ein Mikrofon. Und dann spricht man das mit, was man hört. Möglichst schnell, möglichst richtig. Man versucht eben auch Infos zu verknappen, weil man ja auch gar nicht, also ne, damit man einfach möglichst viele Infos rauskriegt während dieser Live-Sendung. Und man sitzt oft zu zweit da dran. Dann ist das wirklich so wie beim Dolmetschen, dass man, jeder macht einen Satz und man gibt sich so Zeichen, wenn man fertig ist. Und genau, wenn du Enter drückst, dann schickt diese Spracherkennungssoftware das in den Videotext. Simpel erklärt. Und das macht auch ultra Spaß. Also wie gesagt, das ist ein bisschen wie Dolmetschen, deswegen nehmen die gerne Leute aus so Übersetzungs- und Dolmetscher-Studiengängen. Und du bist dann eben auch, du bereitest dich eben auf so eine Sendung inhaltlich vor, damit du weißt, worum es geht und wer die Leute sind, die da sitzen. Und ja, machst das dann eine Stunde und da bist du hochkonzentriert und kannst eben auch gar nichts anderes machen, außer jetzt eben möglichst viel mitzusprechen.
Ist das auch mit viel Stress verbunden, also gerade diese Live-Sendungen?
Ja, aber eine angenehme Art von Stress. Also ich fand's immer cool, dass man eben auch gerade, wenn man so zu zweit da sitzt, also du musst so ein bisschen multitasken, ne, gucken. Also du sitzt einfach an einem Rechner, ne, und da ist das Fernsehprogramm aufgeschaltet. Das heißt, du hörst dazu, guckst, was da passiert und hast eben auch deine Kollegin im Auge, der die nebendran sitzt und ja auch immer noch mitspricht. Und man soll sich ja nicht gegenseitig ins Wort fallen, so, sondern du lässt ihn ausreden, dann gibt er vielleicht ein Handzeichen, sagt fertig, dann machst du. Also ich find's, mir hat's total Spaß gemacht.
Trotzdem, wir haben es ja in der Einleitung gehört, arbeitest du heute dort nicht mehr?
Nee, ich arbeite dort nicht mehr, genau. Also das war ein super Job, den ich total gerne gemacht habe, aber das war eben für mich gerade so in dieser Phase, wo ich schon, sagen wir mal, Podcasts für mich entdeckt habe und wusste, dass ich da hin will. Und dann hat sich das einfach wahnsinnig gut kombinieren lassen. Also meine Schicht beim WDR hat dann irgendwie immer um 15:30 oder so angefangen und ich hatte den Tag vorher ja, irgendwie was mit Podcasts zu machen, ne? Sei es jetzt, also wie gesagt, ich habe mich dann selber so ein bisschen reingenördet, habe möglichst viel gelesen und Interviews geguckt von Leuten, die ich toll fand, bin zu Workshops gegangen, habe tatsächlich dann, wie gesagt, mir das selber so beigebracht. Also ich hatte so ein Mini-Podcast-Projekt, aber einfach mit dem Ziel zu lernen, wie man gute Interviews führt, wie man gut mikrofoniert, mit welchem Aufnahmegerät mache ich was, wie schreibe ich eine Story dann, wenn ich die O-Töne gesammelt habe und so. Also das ist ja, ja, also ich habe mir das einfach viel selber beigebracht und dabei immer sehr in die USA geguckt, weil da kam das irgendwie her, dass das mich so angefixt hat. Und da habe ich dann eben auch wirklich diese Liebe entwickelt, weil ich immer gedacht habe, so das ist so das Nonplusultra, weil die das so locker und so cool machen. Und ich fand es auch sehr zugänglich so für jemanden wie mich. Also ich bin auch, das war so mein absolutes Highlight für einen Workshop nach New York.
und hatte da nie so das Gefühl, dass da so eine Hemmschwelle ist, dass ich als jemand, die also schon mal erstmal keine Muttersprachlerin ist, aber auch irgendwie nicht Journalistin ist, also nicht ausgebildet, nicht studiert. Und das war irgendwie immer so viel mehr egal, als ich das in Deutschland das Gefühl hatte, wo für mich persönlich einfach irgendwie immer so eine riesen Hemmschwelle war zum Öffentlich-Rechtlichen. Wo ich früher, auch als ich hier war oder so, immer gedacht habe, das ist nicht meine Welt, da komme ich niemals ever rein. Und irgendwie war das so über diese Podcasts und diese Podcast-Szene in den USA, fiel mir das viel leichter, mich da so reinzuarbeiten. Und also ich habe niemals ever da einen Job gehabt, aber da kam mein ganzes Wissen her und meine Leidenschaft so. Und dann hatte ich das so ein bisschen drauf und hab dann die Fühler in die deutsche Podcast-Szene ausgestreckt. Also da fing das halt gerade alles so an. Es gab dann Haus 1, das ist ein Podcast-Label auch aus München, die so nett waren und mich erste Sachen haben machen lassen. Also Susanne Klingner und Katha Rönnecke sind die Gründerinnen, die auch ganz, ganz toll sind und auch toll darin sind, so Leuten die Hand zu reichen und zu sagen, hey, probier doch mal, ne? Die mir so das Vertrauen geschenkt haben. Dann habe ich eben, wie gesagt, diesen eigenen Podcast gehabt, bei dem es nicht über 8 Folgen oder so rausgegangen ist. Aber das war gar nicht mein Ziel. Damit wollte ich lernen. Also ich wollte auch schneiden lernen und Sounddesign. Ich benutze ganz große Anführungsstriche gerade. Mhm. Sounddesign lernen. Und das habe ich mir halt irgendwie alles so beigebracht. Und mein großes, großes Ziel war aber, das war mein großer Traum, eine Folge bei der 100 bei Deutschlandfunk Nova zu machen. Das ist eine Sendung, die pausiert leider gerade, aber die gibt's noch. Und die haben sich damals tatsächlich sehr, sehr viel auch abgeschaut aus den USA. Die 100 war ein so ein Format, angelehnt an This American Life, die ein Thema hatte. Und zu diesem Oberthema gab's dann 2, 3 persönliche Stories in der Sendung. Und ich habe alle Folgen gehört und ich fand's ganz toll und habe immer gedacht, so, boah, wenn ich da mal eine Folge machen könnte. Und darauf zielte mein ganzes Podcast-Projekt so ein bisschen ab, dass ich gedacht habe, wenn ich mal eine Story habe, die gut genug ist, dann kann ich die dahin pitchen. Genau, und also ich habe, wie gesagt, meinen Podcast gemacht. Ich habe auch für Kugel und Niere, für die ich jetzt mittlerweile arbeite, als Freie damals gearbeitet. Die haben zu der Zeit so den ersten richtig coolen Podcast gemacht, den es in Deutschland gab, sag ich jetzt mal. Der Moment, den gibt's noch bei Audible. Da habe ich ein paar Folgen als Freie gemacht. Die waren auch so nett, mir da zu vertrauen. Und dann irgendwann hatte ich eine Geschichte, von der ich glaubte, dass sie gut genug wäre für die 100. Und bin dann sehr aufgeregt und irgendwie auch sehr mutig zu einer Konferenz, die beim Deutschlandfunk stattgefunden hat, also auch offen für alle. Kölner Kongress hieß der. Und bin dann zu einer der beiden Redakteurinnen hinspaziert, Julia Roche, und habe gesagt, hallo, ich glaube, ich hätte eine Geschichte für euch. Und die war so, ja, cool, hier ist meine Karte, schreibt eine Mail. Und so kam das. Dann habe ich ihr geschrieben und fand es auch total toll, wie offen sie da war und mir auch mit Sicherheit viel Hilfestellung gegeben hat. Und dann habe ich meine erste Geschichte da gemacht. Und das war super aufregend für mich. Da habe ich dir auch ein Hörbeispiel geschickt. Also es ist eine super traurige Geschichte. Aber für mich hat es wahnsinnig viel bedeutet, das erzählen zu dürfen. Und von da an habe ich ab und zu was für Deutschlandfunk Nova gemacht, also für die 100. Was anderes wollte ich nicht machen und war immer noch abends Untertitlerin. Also das hat mich auch so ein bisschen finanziert einfach durch die Zeit. Und eines Tages, es war der 1. April 2020, ruft eben besagte Julia Roche, Redakteurin der 100, an bei mir. Und ich denke so, ja, wahrscheinlich habe ich, keine Ahnung, einen O-Ton nicht mitgeschickt für den letzten Beitrag oder so. Nee, sie wollte mich fragen, ob ich ihre Elternzeitvertretung werden will. Und das war natürlich, da habe ich nicht sehr lange drüber nachgedacht und war dann tatsächlich Redakteurin bei der 100. Habe sie vertreten und habe das zusammen mit Niloufar Elhami gemacht. Das war wahrscheinlich auch nur ein halbes Jahr oder so. Und auch noch Peak-Corona-Zeit, also es war super sad. Ich war endlich in einem Raum, wo draußen auf der Tür 100 stand. So, ich hatte alles erreicht, aber es war niemand da. Oh, okay. Also ich saß eben alleine in diesem Büro. Aber es war auch sehr, sehr gut. Genau. Und da war es dann endlich wirklich offiziell mein Job. So.
bevor wir da kurz drauf eingehen, wollen wir natürlich kurz noch ins Hörbeispiel reinhören.
Arkadius erzählt Berit, dass er in der Woche vor dem Treffen beim Chinesen einen Arzttermin hatte, weil er Blut im Stuhl hatte. Und dass er jetzt die Diagnose bekommen hat. Und da sitzen die beiden also so mit ihren Sektgläsern am Rhein. Und eigentlich ist das total romantisch. Es ist das zweite Date. Es kribbelt so ein bisschen. Und dann kommt halt so eine Nachricht. Darmkrebs. Und Arkadius sagt zu Berit, wenn du das jetzt nicht weitermachen möchtest, dann kann ich das auch total gut verstehen.
Du hast es dann endlich geschafft. Hattest du deinen Traumjob? War das davor, als du dieses Untertitel-Ding noch gemacht hast und gleichzeitig auch dieses Podcast-Ding? Wie anstrengend war das für dich?
Null. Damals null. Wenn ich zurückblicke, finde ich es schon auch krass. Aber mich hat das so angefixt, wie ich wahrscheinlich noch nie von irgendwas angefixt war in meinem Leben. Ja, ich habe ehrlich gesagt heute auch nochmal so auf dem Weg hierher daran gedacht, wie irre das war, weil ich ja immer abends gearbeitet habe. Das heißt, so meine sozialen Kontakte waren auch so ein bisschen überschaubar in der Zeit, ehrlicherweise. Aber ich wollte das so sehr. Und das war ja dann auch insgesamt, weiß ich nicht, waren das vielleicht maximal 3 Jahre, in denen ich diesen Lebensstil gefahren bin. Aber ja, also das war schon, eigentlich möchte man meinen, anstrengend, aber ich habe es total geliebt.
Du hattest dann ja dieses halbe Jahr 100, warst wahrscheinlich mega glücklich, das machen zu dürfen. Dann warst du bestimmt auch traurig so im Nachgang, als dann die Elternzeitvertretung vorbei war.
Ach, man weiß das ja vorher, ne? Also deswegen habe ich es einfach so in vollen Zügen genossen, sage ich mal. Also wie gesagt, es hat das schon sehr erschwert, dass es eben 2020 war und Corona. Und ne, das war auch irgendwie, muss man sich nochmal vorstellen, da war noch niemand geimpft. Man wusste überhaupt noch gar nicht, was das ist, dann so Aufnahmesituationen auch zu koordinieren. Wer darf sich jetzt zu dem Producer mit ins Studio setzen? Muss da eine Wand dazwischen? Wer wird wie zugeschaltet oder so? Also das war, hat das Ganze auch noch sehr erschwert oder auch nochmal sehr spannend gemacht. Nee, aber man weiß ja, dass das eigentlich wirklich, dass man da jetzt gerade jemanden vertreten darf für die Zeit. Und dann war das zu Ende und man hat mir schon kommuniziert, dass man mich gerne irgendwie behalten würde. Aber ja, Festanstellung ist halt schwierig. Und bei mir war es aber auch einfach so, das war dann einfach so aus persönlichen Gründen, dass ich zu der Zeitpunkt nochmal sehr, sehr Lust hatte, was anderes als Köln zu machen. Also ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 15 Jahre in Köln, so mit verschiedenen Unterbrechungen durch Ausland und so weiter. Und eigentlich bin ich da nur zum Studium hingezogen. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin da hängen geblieben und habe gedacht, so nee, eigentlich ist jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt und habe mich auf verschiedenste Jobs überall in Deutschland beworben, die irgendwie was mit Audio-Podcast zu tun hatten. Und dann war es ein totaler Zufall, dass es München wurde. Und zwar bin ich zu ProSieben, also sprich Fayo. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Also ProSieben hatte quasi eine eigene App und eine eigene Plattform für Storytelling-Podcasts. Fand ich total cool. Ja, hat sich leider nicht so durchgesetzt. Also es gibt Fayo heute leider nicht mehr. Aber das war der Grund, warum ich dann nach München gezogen bin. Und dann, wie gesagt, wurde das eingestellt und ich bin glücklicherweise dann ziemlich nahtlos bei Kugel und Niere gelandet, für die ich eben früher schon mal als Freie gearbeitet habe und die zu dem Zeitpunkt total gewachsen sind als Produktionsfirma und die gesagt haben, ja klar, dann komm halt zu uns. Und da bin ich jetzt seit fast 3 Jahren.
Also du hast gerade erzählt, dass du zu ProSieben gegangen bist für die Plattform Fayo. Was hast du dann dort gemacht?
Mein Titel war auch Producerin, aber das ist einfach auch ein Titel, der in der Podcast-Branche sehr wild benutzt wird irgendwie. Eigentlich ist man so ein bisschen was wie Redakteurin. Also gerade dort in dem Sinne war ich sehr redaktionell tätig. Das heißt, man nimmt Skripte ab und man nimmt Audios ab. Also ich kam da eben an und da bin dann so in Projekte eingestiegen, die da gerade liefen. Auch das immer noch sehr geprägt von Corona. Also ich war nie dort im Büro, sondern habe alles, ich bin nach München gezogen, ja, aber habe dann eben im Homeoffice gearbeitet. Genau, also man nimmt Skripte ab, man nimmt Audios ab. Das war es eigentlich. Und ich muss sagen, es war dann ja ehrlicherweise eine relativ kurze Zeit leider. Ich glaube, lass es 3 Monate gewesen sein oder so. Und dann stellte sich eben raus, dass die Plattform leider eingestellt wird.
Wie hart war das dann für dich?
Das war, ehrlich gesagt, war das schon hart. Es gab so eine Zeit, dass man so ein bisschen was geahnt hat.
dass da vielleicht irgendwas gerade in der Geschäftsführung besprochen wird. Also es kam nicht so völlig aus dem Nichts, aber es war für mich schon krass. Ich bin für den Job nach München gezogen so und kannte eigentlich kaum jemanden, hatte da echt so vor, einen Neustart zu machen. Und dann hat es ein bisschen geholpert sozusagen in der Hinsicht, dass ich dann erstmal meinen Job verloren habe.
Meinst du, dass es, wenn es jetzt nicht Corona gewesen wäre, dass die Plattform vielleicht heute noch geben würde?
Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun, sondern so ein bisschen wie so Medienkonsum in Deutschland funktioniert. Also das war einfach eine Paywall, ne? Also das war eine App und den meisten Content gab es hinter der Paywall. Und das, glaube ich, war der Grund, warum sie es nicht durchgesetzt hat. Solche Formate haben es in Deutschland, gerade bei Audio, einfach schwer.
Du hast danach bei Kugel und Nieren einen Job bekommen. Hast du dich dann quasi auch wieder so ein bisschen daran erinnert, an deine Zeit als freie Mitarbeiterin?
Ja, das ging nie weg. Also ich bin nach München gezogen und habe, ich weiß gar nicht wem, vielleicht Christian Alt oder so, einem meiner Chefs und Geschäftsführer geschrieben, so hey, ich wohne jetzt in München, tada. Und wir haben uns nie gesehen. Also immer, wenn ich für die gearbeitet habe, ging das via Mail oder wenn ich im Studio saß, waren die irgendwie zugeschaltet oder so. Ich habe keinen der vier Gründer sind es ja und Gründerinnen jemals echt gesehen und war dann so, hey Leute, ich wohne jetzt in München, soll man uns nicht mal Hallo sagen? Und dann waren wir mal Kaffee trinken, also es war Michael und Christian und haben uns mal so unterhalten einfach ein bisschen und dann, glaube ich, waren es 2-3 Wochen später, dass ich dann wirklich da angefangen habe, ja.
Also war auch so ein bisschen viel Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das so dabei?
Total. Also wie gesagt, die hatten gerade eine Zeit, wo sie total gut Leute brauchen konnten und haben sofort Ja gesagt und das war natürlich super und auch wirklich, wirklich schön. Ich habe wahnsinnig viel da nochmal gelernt. Also der Job da ist noch ein bisschen mehr hands-on. Man macht sehr viel mehr, man produziert auch viel mehr so als jetzt im Gegensatz zu FIO, wo man eher so eine abnehmende Funktion hatte oder ich zumindest. Genau, also es war eigentlich schon alles gut so, wie es gelaufen ist.
Was waren denn so am Anfang deine Aufgaben und was sind sie jetzt?
Also im Großen und Ganzen ist es ähnlich geblieben. Wir sind halt eben, also Kugel und Niere ist immer mehr gewachsen, sodass ich auch da jetzt manchmal so ein bisschen mehr am Schreibtisch bin und in einer Funktion bin, in der ich Projekte manage und habe früher eher noch Folgen selber gemacht, so dass man halt wirklich noch Leute interviewt und Skripte schreibt und so weiter. Und das hat sich ein bisschen geschiftet, aber nach Möglichkeit mache ich das schon auch gerne noch ab und zu dann, weil ich auch einfach finde, man darf sowas nicht verlernen und dann nur noch so ein Schreibtischmensch sein und weil es mir auch einfach mega viel Spaß macht. Also lass mich mal nachdenken. Ich glaube, ich bin gestartet in der Zeit, in der sie unheimlich viele Piloten produziert haben. Da sieht man mal, das kann lange dauern, bis aus einem Piloten dann ein Podcast wird. Also einer wird erst in diesem Sommer erscheinen. Da waren dann jetzt 3 Jahre dazwischen. Also der einfach nochmal viele Runden gedreht hat von der ersten Idee bis zum finalen Produkt. Und ich habe auch da einen Piloten gemacht für einen Podcast, der letztes Jahr im Sommer erschienen ist. Also der hat 2 Jahre nur gedauert. Der heißt Zum ersten Mal, den gibt's bei Audible zu hören. Und da ist die Idee so ein bisschen, hey, wann sind eigentlich Dinge das erste Mal in der Geschichte passiert? So, und dazu haben wir, ich glaube, 24 Folgen gemacht. Und da war ich dann Redakteurin und war ich auch Autorin. Ja, ich habe auch, glaube ich, so 2 Folgen dann selber als Autorin gemacht und habe eben so das ganze Ding dann betreut. Also wirklich so vom Piloten bis, okay, jetzt müssen uns 24 Geschichten einfallen, die wir irgendwie erzählen können. Und das ist dann schon auch viel Projektmanagement und Redakteurin sein und mit eben den externen Autorinnen, die wir haben, dann eben an so Skripten zu feilen. Unser bekanntester Podcast ist wahrscheinlich Wissen Weekly. Da war ich dann auch Redakteurin für eine Zeit. Und genau, und so ist es wirklich immer, dass wir von Projekt zu Projekt entscheiden, wer hat gerade Luft, das zu übernehmen und wie viel kann man auch noch selber machen als Autorin, was wirklich immer nice ist, aber immer mehr ein bisschen so zum Luxus wird, weil man halt eben eher so Projektmanagerin ist dann.
Sind die Podcasts von vornherein dann auch festgelegt, wie viele Folgen es geben wird? Oder kann es auch mal offen sein?
Boah, das ist so unterschiedlich, weil wir für ganz unterschiedliche Outlets und KundInnen arbeiten. Also lass mal nachdenken. Also Wissen Weekly zum Beispiel ist einfach so ein Beispiel von, da sind wir jetzt bei Folge, ich weiß nicht, irgendwann hatten wir mal die 100. Folge. Also das läuft einfach schon, das lief schon, bevor ich bei Kolonira angefangen habe, und ist einfach so ein Longrunner, wie man sagt. Bei anderen Sachen ist es so, dass man so ein bisschen in Staffeln denkt. Das merkt man als Hörerin manchmal gar nicht, weil Staffel an Staffel nahtlos anschließt. Oder es ist eine abgeschlossene Staffel, wie zum Beispiel bei Zum ersten Mal. Da war einfach klar, wir machen 24 Folgen und dann guckt man mal. Oder es gibt auch Sachen, die haben wirklich einen sehr abgesteckten Rahmen. Also ich habe jetzt gerade ganz klassisch so ein Kundenprojekt gemacht für das Deutsche Museum. Für die haben wir einfach so eine Miniserie produziert, die ist jetzt auch gerade raus. Also nächste Woche kommt die erste Folge. Und da war einfach klar, wir machen so und so viele Folgen. Und wenn wir Glück haben, gibt es vielleicht auch noch mal eine zweite Staffel. Aber das ist jetzt erstmal der Rahmen, in dem wir denken.
Sind es dann oft so Podcasts, wo dann hinten dran halt ist, das ist ein Kugelniere-Podcast? Oder sind da auch viele Podcasts dabei, die ein anderes Branding sind, die ihr für jemand anderen macht?
Genau, also bei vielen Podcasts, die bei uns so aus dem Haus kommen, wirst du es auf dem Cover vielleicht gar nicht sehen. Also man muss echt so ein bisschen unterscheiden. Wir sind relativ breit aufgestellt. Wir arbeiten auf der einen Seite mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen, sei es jetzt im Auftrag oder so als Co-Produktion. Dann arbeiten wir für bestimmte Plattformen oder eben mit denen zusammen, für Wondery, für Spotify. Oder wir machen eben so klassische Auftragsproduktionen, wie ich gerade gesagt habe, fürs Deutsche Museum. Oder wir machen Eigenproduktionen. Also das ist dann, die kommen dann aus unserem Haus sozusagen, und da ist dann auch unser Logo auf dem Cover. Aber zum Beispiel, wir machen Verdammt berühmt für Wondery. Das ist ein Podcast über berühmte Menschen und wie hart sie es im Leben haben. Und da wirst du nur im Abspann hören, dass es eben eine Produktion von Kugel und Niere ist.
Da muss man also genau hinhören.
Da muss man hinhören und vor allen Dingen, da muss man bis zum Ende hören, um das zu erfahren, genau.
Du hast gesagt, dass du mittlerweile eher mehr hinter den Kulissen bist. Wie entscheidet sich das dann, ob du vielleicht auch mal zu hören bist oder nicht?
Man entscheidet immer, wer ist die beste Person für ein Projekt. Und da gibt es wirklich Leute, die sehr viel besser vor dem Mikro sind als ich. Das ist einfach so. Es gibt ganz, ganz tolle Hosts, die das besser können als ich. Und man entscheidet natürlich auch immer ein bisschen, wer ist die Zielgruppe? Also, ne, wen wollen wir erreichen? Oder wer passt auch so vom Background, so als Person da gut, ne, weil es jetzt jemand ist, der oder die Historikerin ist oder die einfach auch nur eine coole Person ist, wo man sagt, wow, eigentlich möchten wir mit dem oder der mal gern einen Podcast machen. Und wenn ich dann jetzt die noch ab und zu hören bin, dann echt in so einer Funktion von Reporterin sozusagen, zum Beispiel für eine Folge Wissen Weekly. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da habe ich auch noch ein Hörbeispiel mitgebracht.
Das hören wir mal kurz an.
Und jetzt geht's ans Eingemachte.
Ich möchte gerne mit dir mit einem Quiz einsteigen.
Ein Quiz? Ach, ich liebe Quizzes. Ich darf so oft Quizzes machen bei Wissen Weekly. I love it.
Und zwar, genau, also ich glaube, wir können einfach festhalten, Männer sind überrepräsentiert in einflussreichen Positionen.
Ja.
Die Frage ist, wie sehr sind sie es?
Da bin ich dann eigentlich die Autorin der Folge und bin dann mal in so einem Kollegengespräch mit der Host zu hören. Aber das ist dann im Moment echt schon so das Höchste der Gefühle, sage ich mal, aber einfach, weil es gibt Leute, die können das sehr viel besser als ich. Ich bin, glaube ich, eine ganz, ganz okay Redakteurin und jemand, die das gut organisieren kann, dass so ein Podcast fertig wird.
Du hast gesagt, das hat viel mit Management zu tun. Bist du dann auch so an der Technik dran, also dass du auch schneidest, oder habt ihr da andere Leute im Haus?
Ja, wenn ich sage Management, dann meine ich echt eher so Projektmanagement und in Excel-Listen gucken, wo so Produktionspläne sind, welche Folge muss bis wann fertig sein und wann muss das irgendwo hochgeladen werden oder das Audio abgenommen werden. So in dem Sinne Projektmanagement, oder dass man eben mit externen Kolleginnen guckt, wie man die Arbeit so verteilt kriegt. Wir haben immer wirklich Leute vom Fach, die an der Technik sitzen. Also wir haben ein kleines Studio bei uns im Büro oder mieten uns sonst eben extern bei Studios ein. Und da hast du dann sowieso immer jemanden, der die Technik fährt. Also ich kann das schon bedienen, aber es ist immer gut, wenn das jemand macht mit einem geschulten Ohr. Weil ich, wenn ich in so einem Studio bin, also wenn ich in der Regie bin, ja auch die Funktion habe, Redakteurin zu sein. Also ich habe das Skript vor mir und konzentriere mich eigentlich darauf, dass das alles so stimmt, wie es da steht. Und dann ist es echt ein bisschen schwierig, sich dann auch noch drauf zu konzentrieren, dass alles gut klingt. Das heißt, da haben wir eigentlich immer jemanden dabei. Was ich schon auf jeden Fall mache, ist dann so Rohschnitte oder so. Genau.
Fehlt dir das manchmal so zu sprechen oder irgendwie was Technisches reinzubringen?
Ja, geht so. Also es sind echt immer so Phasen, dass wenn ich mal eine Zeit lang habe, wo ich, also wir schneiden auch viel mit Reaper zum Beispiel, wenn ich dann mal so einen Tag in Reaper bin, dann finde ich das auch wieder total toll. Also das macht schon mega viel Spaß. Also ich glaube, es ist echt so die Mischung. Genauso ist es, wenn ich mal wirklich so wieder sehr in einem Skript drin bin, also sei es jetzt, weil ich das selber schreibe, aber ich bin ja auch als Redakteurin sehr involviert. Und wenn man dann so überlegt, ah, wie erzählen wir das jetzt? Schieben wir das vielleicht rum? Fliegt das vielleicht raus? Gibt's noch hier einen coolen O-Ton? Das ist dann auch immer total toll. Also ich mag die Mischung sehr.
Das heißt, du bist eigentlich soweit ganz happy, so mit dem, was du machst.
Ja, doch. Happy End, ja.
Ja, da würde sich dein, keine Ahnung, 12-jähriges Ich, 15-jähriges Ich freuen.
Ich glaube schon. Ich glaube, die, lass es mal, ja, 14, 15, die fände das schon ziemlich cool. Ja.
Jetzt sind wir schon relativ am Ende von der Podcast-Aufnahme. Wir möchten da am Ende auch immer noch mal für die HörerInnen so drei Tipps mitgeben. Also, was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
Ich würde sagen, such dir ein Netzwerk und auch das richtige Netzwerk. Also das war bei mir eben so die Zeit, über die ich lange erzählt habe, wo ich abends untertitelt habe und tagsüber so mein Podcast-Ding gemacht habe und da ja wirklich, wenn auch relativ spät, aber ja sehr neu eingestiegen bin. Und ich war echt ziemlich mutig und habe Leute so über Twitter angeschrieben. Also wo ich einfach wusste, das sind Leute, die gucken auch viel in die USA, die wissen, was Storytelling ist und Storytelling im Podcast bedeutet. Wir haben so vielleicht die gleichen Vorbilder, also wir reden so vom Gleichen. Und hab die dann wirklich manchmal ein bisschen dreist angeschrieben und gesagt, hey, sorry, tut mir leid, ich mache hier privat diesen Podcast. Würdest du vielleicht meine Folge hören und mir feedbacken? Und super nett, also auch so zum Beispiel Sandra Müller vom SWR, kannte ich null. Habe ich irgendwann dann mal, haben wir uns auf einer Konferenz getroffen. Aber mit der habe ich dann telefoniert und sie hat mir eine Podcast-Folge gefeedbackt. Also super nett. Also wirklich da proaktiv zu sein, sich die Leute zu holen, die... Ja, die wissen, wovon du redest, die wissen, was du willst und einfach mal gucken, ob da jemand die Hand ausstreckt. Es sind oft sind Leute wahnsinnig hilfsbereit oder auch einfach mal zu fragen, hey, kann ich dich auf einen Kaffee einladen und dir ein paar doofe Fragen stellen oder so. Also da war ich wirklich, ich finde es im Nachhinein ehrlich gesagt mutig und habe aber super viel positives Feedback. Also niemand war doof zu mir. Und aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich die Leute sucht, von denen man weiß, wir reden über das Gleiche. Tipp 1, sehr langer Tipp 1. Tipp 2 ist, ich würde sagen, auch einfach machen. Ich habe ganz lange eben vor mich hin gewurschtelt. Und aber auch ganz lang gedacht, irgendwie, ich hatte so Respekt vor den Öffentlich-Rechtlichen oder so. Und später habe ich gedacht, komm, also du kannst dir sehr oft eine E-Mail-Adresse zusammenreimen, die funktionieren alle nach dem gleichen Schema. Und frag doch mal, ob die irgendwie noch einen Beitrag brauchen über XY. Vielleicht sind die sogar ganz froh. Genau, also auch da ruhig mutig sein und einfach machen und aber auch den Spaß nicht verlieren an der Sache, glaube ich. Also nicht zu verbissen. Genau, also auch da einfach machen und aber auch den Spaß dabei nicht vergessen. Ich glaube, das wäre mein dritter Tipp. Die Freude nicht verlieren an dem, was man macht. Ja, auch wenn mal was nicht so läuft, wie man möchte. Auch wenn du halt diesen Job vielleicht nicht kriegst. Oder wenn da mal jemand Nein sagt, wir brauchen gerade keinen Beitrag oder so. Also ich habe echt auch immer noch so Momente, die mich so dran erinnern, warum ich diesen Job mache. Also wenn ich irgendwie eine tolle Podcast-Folge höre und da ist ein ganz toller O-Ton drin. Und also einfach so, ich kann mich an so kleinen Dingen erfreuen. Und ich glaube, was ich sagen will, ist auch manchmal diese Branche nicht zu ernst zu nehmen.
Super, vielen Dank für deine Tipps. Wir haben dich jetzt ja schon sehr viel und sehr gut kennengelernt. Wir wollen aber trotzdem noch den Freundebucheintrag noch beenden. Mhm. Der beste Song ist für dich.
Boah, Lena, ich hatte so Angst vor dieser Frage. Das ist wirklich die ganze Zugfahrt aus München hierher. Weil ich weiß, was ich jetzt sage, egal was ich jetzt sage, ich werde die nächste Nacht wach liegen und mich fragen, war das jetzt wirklich der beste Song? deswegen, oh, voll schwierig. Eins meiner All-Time-Favorites ist Florence and the Machine. Und da würde ich sagen, Free ist so ein Lied, was ich sehr, sehr oft höre. Aber es ist auch leider echt so, dass ich zu jemandem geworden bin, die leider sehr viel Audio und Podcasts hört und gar nicht mehr so viel Musik. Ganz schlimm. Dafür, dass ich damals so ein Musik-Nerd war, ist das ist wirklich ein bisschen peinlich. Da würde mein jüngeres Ich sich schämen für. Deswegen würde ich gern diese Frage umschiffen. und ich kann dir aber erzählen, dass ich neulich einen Podcast gehört habe, in dem richtig gute Musik vorkommt. Gilt das auch?
Ja.
Und zwar ist das der Podcast I Will Survive vom BR. Den habe ich letztes Wochenende durchgebinged.
Ah ja, von dem habe ich gehört.
Mhm. Ist ganz toll. Ist eben, also es geht um die AIDS-Krise und den Umgang damit in den 80er Jahren in München. Also schon schweres Thema, aber man taucht so krass ein in diese Zeit. Und ich habe sehr viel Freddie Mercury gehört seitdem wieder. Und ist auch gut. Auch ein guter Song. So, I Want to Break Free von Freddie Mercury.
Dein Motto?
Oh Gott, noch eine Frage, vor der ich so Angst hatte. Ich bin echt keine Freundin von so Wantatou-artigen Mottosprüchen. Dinge nicht so ernst nehmen, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp.
Und als letztes dein Wunsch für die Zukunft?
Du hast wirklich krasse Fragen zum Ende.
Ja, die sind auch aus einem Freundebuch von früher tatsächlich rausgenommen.
Oh Gott. Krass, diese Freundebücher.
Und die Frage haben wir als Kind bekommen.
Die waren ja deep.
Ja.
Mein Wunsch für die Zukunft, oh Mann. Also ich bin ehrlich gesagt, wenn du mich persönlich fragst, gerade ziemlich happy, so wie es ist.
Wunschlos glücklich.
Vielleicht.
Schöner geht's nicht. Vielen Dank, Johanna, dass du unsere Gästin warst.
Danke dir, Lena.
In der nächsten Podcast-Folge habe ich Laura Tendel zu Gast. Sie ist Pressesprecherin beim Landratsamt Ebersberg. Davor hat sie jahrelang als Nachrichtensprecherin und Redakteurin gearbeitet. Unter anderem bei Radio Bamberg, bei der BLR und bei Hitradio RT1.
Also ganz ehrlich, für Geld machst du diese Tätigkeit nicht und für Ruhm auch nicht. Ja, da musst du passioniert sein. Und das war ich immer. Ich habe das immer geliebt. Nachrichten immer geliebt, Radio immer geliebt. Und dann ist es so ein bisschen wie manchmal in der Beziehung. Du wachst morgens auf und schaust neben dich und denkst dir,
Wie es für Laura Tendel nach dieser Erkenntnis weitergegangen ist, das hört ihr in der nächsten Podcast-Folge. Da sprechen wir auch darüber, wie Laura mit der Schichtarbeit klargekommen ist und warum sie auf keinen Fall vor der Kamera arbeiten wollte. Außerdem erzählt Laura, wie sie freie Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk geworden ist und warum sie irgendwann aus der Radiobranche ausgestiegen ist. Wenn ihr die nächste und auch alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet und uns Feedback gebt. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken an podcast@maxneo.de. Oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Max Neo. Wir freuen uns über euer Feedback. Ciao, macht's gut.
Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.